Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Orban blockt und Goretzka! Leon Goretzka, 84. Minute!
Leon Goretzka schießt das 2:2 gegen Ungarn und Deutschland damit auch in die K.O.-Runde der Europameisterschaft. Für mich noch viel beeindruckender und die Szene des Spiels, sein Torjubel danach, er formt mit den Händen ein Herz und richtet das an die ungarische Fankurve. Was es mit dem Jubel auf sich hat, das klären wir in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Raphael Späth und ich bin jetzt verbunden mit dem Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe, der zum ersten Mal bei dieser Europameisterschaft nicht aus dem Homeoffice in Köln berichtet, sondern direkt von vor Ort aus München. Hi Matthias.
Hi Raphael.
Matthias, war dieser Jubel von Leon Goretzka auch für dich die Szene des Spiels?
Ich muss sagen, ich habe das im Stadion gar nicht so schnell gesehen, weil sich natürlich auch alles überschlagen hat. Das 2:2, es war ja schon ziemliches Gezitter im Stadion für alle, die das miterlebt haben. Auf den Fernsehbildern habe ich es dann nachher gesehen und habe auch gedacht, dass es beeindruckend ist, in einer solchen Situation, wo so viel Druck auf einem lastet, so eine Geste zu machen. Jetzt mit etwas Abstand, ja natürlich, die Geste des Spiels.
Aber natürlich war auch sehr viel mehr los an diesem Abend rund um das Spielfeld und um das Spiel an sich, dass du natürlich auch alles beobachtet hast von vor Ort. Und genau darüber wollen wir heute sprechen im Players Podcast. Matthias, du hast das große Privileg, als Journalist in Corona-Zeiten bei einer Fußball-Europameisterschaft live vor Ort dabei gewesen zu sein. Wie war es denn für dich? Erzähl mal.
Es ist schon etwas anders, als man das sonst kennt. Ich war jetzt in Russland und in Frankreich dabei bei den letzten Turnieren. Sagen wir mal, die Sicherheitsstandards, die werden sowieso immer größer und größer von jedem Turnier, habe ich das Gefühl. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es nochmal schwieriger geworden. Es fängt damit an, dass ich bei der Akkreditierung einen Link zugeschickt bekommen habe. Da musste ich erstmal zu Hause ein kleines Sicherheitstraining machen.
Ui.
Und da habe ich ein Zertifikat für bekommen, dass ich alle Fragen richtig beantwortet habe. Das muss ich mir ausdrucken und mitbringen, sonst kann ich leider meine Akkreditierung nicht abholen. Da waren dann unter anderem auch so banale Fragen drin wie: Besteigen Sie Treppen und Gerüste, die sich noch im Bau befinden? Ja oder nein? Natürlich sage ich dann nein, weil wenn ich ja gesagt hätte, hätte ich das Zertifikat auch nicht bekommen. Und dann musste ich noch mit einem QR-Code das epidemiologische Bestätigungsformular ausfüllen auf meinem Handy. Das ist eigentlich ganz kurz gemacht, dauert nur ein paar Sekunden. Ich musste bestätigen, dass ich meines Wissens derzeit nicht Corona-positiv bin, mit niemandem Kontakt hatte, der positiv ist. Und dann ist es noch so, dass in Corona-Zeiten nicht nur die Plätze für die Fans begrenzt sind, sondern auch für die Journalisten. Was bedeutet, den Platz, den ich mir ausgesucht hatte, eigentlich im Pressezentrum, den konnte ich nicht wahrnehmen, weil für mich kein Platz reserviert war, weil ich da mit meiner Art von Akkreditierung als Radiojournalist nicht rein darf.
Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber ich denke mal, du hast trotzdem sehr viele Eindrücke gewonnen.
Ja, genau. Das ist natürlich so, man weiß sich ja irgendwie zu helfen, habe dann nachher live mit dem Deutschlandfunk vom Fußboden geschaltet, damit ich zumindest ein bisschen Ruhe hatte im Pressezentrum in irgendeinem Durchgang und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, aber es ist schon ein größerer Aufwand in Corona-Zeiten.
Es gab vor diesem Spiel eigentlich nur ein großes Thema und das war die Regenbogendebatte, die jetzt schon seit ein paar Tagen rund um die Allianz Arena und um die Beleuchtung existiert. Die UEFA hat verboten, dass die Allianz Arena an diesem Tag beim Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchtet, mit der Begründung, es sei ein politischer Protest und politische Proteste bei Europameisterschaften sind nicht erlaubt. Es gab viele andere Lösungsvorschläge, wie man trotzdem die Allianz Arena an diesem Tag bunt gestalten könnte. Unter anderem wollte man 11.000 Fähnchen, also kleine Regenbogenfähnchen, vor der Arena verteilen, damit zumindest von den Zuschauerrängen es etwas bunter wird. Jetzt muss ich sagen, im Fernsehbild habe ich jetzt nicht so viele Regenbogenfahnen gesehen. Also ich habe schon vereinzelt an ein paar Stellen gesehen, ja, da ist es etwas bunter, aber von 11.000 Fähnchen konnte jetzt nicht die Rede sein. Habe ich da einfach was verpasst? Hat die UEFA einfach nichts gezeigt? Oder war es tatsächlich so, dass diese ganze Solidaritätswelle eher auf Social Media war und weniger jetzt im Stadion selbst?
Also vor dem Stadion war das auf jeden Fall zu spüren. Fangen wir mal damit an. Ich bin so ungefähr 5 Stunden vor dem Anpfiff zum Stadion gekommen. Da bauten sich gerade die Organisationen und Gruppen auf, also Amnesty und CSD Deutschland. Da waren ja noch nicht viele Fans da, aber sie haben schon fleißig verteilt und es haben eigentlich auch alle ein Fähnchen mitgenommen. Ich habe auch ein paar ungarische Fans dann getroffen. Die wollten aber nicht so viel dazu sagen, waren gut gelaunt, haben aber immer so Sachen gesagt wie: Mein Freund, das ist Politik und heute sind wir zum Fußball hier und jetzt machen wir Fußball und wir wollen dazu jetzt nichts sagen. Und als ich dann drin war, es war glaube ich noch ungefähr eine Stunde vor Anpfiff, hat es einen relativ kräftigen Gewitterschauer gegeben. Ist nur meine Vermutung, aber ich glaube, das ist ja die Zeit, wo viele ankommen am Stadion in der letzten Stunde vor Anpfiff, dass das die Aktion ein bisschen torpediert hat, weil die Esplanade war, soweit ich das sehen konnte, fast leer gefegt. Und dann im Stadion selber hat man hier und da immer mal wieder kleine Fähnchen gesehen, aber auch auf die Masse verteilt, was auch keine konzertierte Aktion zum Schwenken oder so gab, ging das eher unter. Das bestimmende Bild waren dann doch eher die Deutschlandfähnchen.
Und trotzdem gab es eine Regenbogenfahne, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich vor dem Anpfiff beim Abspielen der ungarischen Nationalhymne gab es einen Flitzer, der mit Regenbogenfahne quasi aufs Spielfeld gelaufen ist und dann auch von den Sicherheitskräften relativ schnell dann abgeräumt und abgeführt wurde.
Ja, das war eine Szene, da hat es richtig Jubel gegeben nochmal im Stadion. Das kommt man richtig merken, dass das viele Menschen im Stadion erfreut hat. Das war während der ungarischen Nationalhymne und auf einmal rannte dieser junge Mann, wir wissen inzwischen, dass es war ein 18-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, der rannte quer über das Spielfeld, kam von der Tribüne, wo ich gerade stand, postierte sich vor der ungarischen Mannschaft und hielt die Regenbogenfahne hin. Und das hat doch zu Emotionen im Stadion geführt. Da haben viele doch sich zu Jubel und Applaus hinreißen lassen. Interessant übrigens ist mir auf dem Weg zum Stadion über den Weg gelaufen Nadine Angerer, eine der bekanntesten früheren deutschen Fußballerinnen, mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin, Weltfußballerin des Jahres. Sie ist selbst lesbisch, also gehört zur LGBTQ-Community.
Ist natürlich sehr unglücklich, um es diplomatisch auszudrücken. Ja, ich finde es total scheiße und es ist leider, steht nicht für die Werte, für eigentlich die UEFA einspringen sollte. Ist ja kein Protest, ist ja eher ein Statement. Also von daher finde ich, das Statement sollte absolut zugelassen werden. Ich verstehe auch nicht, was das Problem ist.
Ein bisschen diplomatischer als Nadine Angerer hat sich Leon Goretzka vor ein paar Tagen auf der Pressekonferenz ausgedrückt. Für ihn wäre es auch ein gutes Zeichen gewesen, hätte die Allianz Arena an diesem Tag in Regenbogenfarben geleuchtet. Er hat trotzdem ein Zeichen gesetzt, ein ganz, ganz starkes Zeichen dann auf dem Platz nach seinem Tor. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ein Herz in Richtung ungarische Fankurve. Und diese ungarische Fankurve ist nicht irgendeine Fankurve, sondern besteht auch aus Mitgliedern der sogenannten Carpathian Brigade. Das ist eine rechte Ultrabewegung. ExpertInnen bezeichnen diese Bewegung sogar als paramilitärische Gruppierung. Und einige Mitglieder werden auch als Neonazis wahrgenommen. Und man hat ja schon im letzten Spiel gegen Frankreich, der Ungarn bei dieser Europameisterschaft, rassistische Beleidigungen aus diesem Fanblock gehört. Das waren die schwarzen T-Shirts anhatten. Die waren jetzt auch in München wieder vor Ort. Waren die denn auch ein Sicherheitsrisiko für die Polizeikräfte vor Ort?
Sie waren auf jeden Fall der größte Sorgenfaktor, würde ich sagen. Sie waren unglaublich laut im Stadion, obwohl es nicht viele waren, vielleicht 1000, 1500. Ich kann es nur so überschlagen. Sie waren viel lauter als die ganzen deutschen Fans. Sie haben sehr, sehr energisch, manchmal aggressiv, würde ich sagen, hinter dem Tor sich Gehör verschafft. Als es 1-0 fiel der ungarischen Mannschaft, das war genau vor dem Tor, wo sie standen, da haben sich viele Dutzend von denen an das Torfangnetz gehangen, sodass man kurz dachte, das fällt gleich um. Und es war sehr, sehr viel Polizei da. Als die Ungarn kurz vor Schluss immer noch 2-1 führten, hat man schon bei den Polizisten, auch die um mich rumstanden, gemerkt, die sind schon angespannt jetzt ein bisschen. Wenn die Ungarn das Spiel gewonnen hätten, waren die darauf eingestellt, dass sie den Platz stürmen. Und die haben sich da sehr, man kann fast schon sagen, gepanzert vor dem Block aufgestellt. Immer wieder kam es zu kleineren Scharmützeln. Da ist die Polizei immer mal wieder auch in den Block rein, aber eher so zu Abschreckungszwecken. Da sind die so 7, 8, 9, 10 Reihen runter und dann auch wieder raus. Also es kam nie zu direkten Konfrontationen. Aber das war auf jeden Fall der große Sorgenfaktor im Stadion.
Und ich fand es auch sehr interessant, das zu beobachten, gerade wenn man dann mal ein paar Tage zurückblickt, vor die ganze Regenbogendebatte. Da war quasi das große Thema, vor allem in München, das Hygienekonzept. Und dass diese Corona-Maßnahmen im Stadion selbst nicht richtig umgesetzt werden und der DFB doch dafür sorgen soll, dass das beim nächsten Spiel besser umgesetzt wird. Das hat auch Beatrix Zurek, die Gesundheitsreferentin der Stadt München, unserem Kollegen Maximilian Rieger in einer Podcast-Folge gesagt. Wurde denn dieses Hygienekonzept jetzt beim Spiel gegen Ungarn besser umgesetzt? Wenn ich mir den ungarischen Fanblock angeschaut habe in diesen 90 Minuten, dann kann man eigentlich nur konstatieren, nicht wirklich.
Genau, also das ist genau richtig beobachtet. So habe ich es vor Ort auch wahrgenommen. Viele haben sich, fast alle haben sich sehr gut dran gehalten. Es gab immer wieder Durchsagen, auch während des Spiels, bitte haltet dann ihr euch an die Abstände, bitte setzt die Masken auf, behaltet sie auf. Es waren große Schilder, auch auf den Anzeigetafeln vor dem Stadion. Es war FFP2-Maskengebot, nicht nur OP-Maske, FFP2-Maskengebot. Aber der Blick in den ungarischen Block, da hat kaum jemand Maske getragen, schon gar nicht von der Carpathian Brigade, von dem schwarzen Block, wie er immer so rüberkommt. Und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek hat jetzt nach dem Spiel auch direkt gesagt, ja, es ist schon viel besser geworden und er hat viele Fortschritte gesehen, aber Zitat, bedauerlich ist, dass sich die ungarischen Fans so gut wie gar nicht an die Regeln gehalten haben. Das ist, glaube ich, das Bild dieses Abends, was am Ende bleibt. Dieser ungarische Fanblock war ein größerer Problemfaktor im Stadion heute Abend.
Ja, jetzt hast du ein Europameisterschaftsspiel in Corona-Zeiten quasi hautnah miterlebt. Was würdest du denn jetzt sagen? Kann diese Europameisterschaft oder besser gesagt, sollte diese Europameisterschaft so mit diesen Hygienekonzepten mit Fans im Stadion zu Ende gespielt werden? Oder ist es dann angesichts der Delta-Variante, die sich jetzt immer weiter in Europa ausbreitet, doch zu riskant? Dänemarks Gesundheitsminister hat heute schon 4000 Menschen zum PCR-Test aufgefordert nach dem Spiel gegen Russland, weil es nach dem Spiel 3 positive Corona-Fälle in den zuschauenden Rängen gab. Also was sagst du? Fans bei der Europameisterschaft in der K.O.-Runde, eine gute Idee mit solchen Hygienekonzepten?
Also so wie es in München war, glaube ich, ist das realistisch und machbar, wenn sich alle dran halten. Wo ich nur den Kopf schütteln kann und mir fällt auch nichts anderes ein, außer Kopfschütteln, ist, dass jetzt die UEFA und London sich geeinigt haben auf 60.000 Menschen im Wembley-Stadion und keine Quarantänepflicht für die VIPs und alles das, was man da lesen kann. Unverantwortlich in meinen Augen. Aber so wie es hier in München war, ich weiß, das weiß man auch erst später, aber ich habe das Gefühl, das ging alles sehr vernünftig und auch besonnen von den Zuschauern ab.
Und ausgerechnet dorthin, nach London, muss die deutsche Nationalmannschaft jetzt als nächstes reisen. Im Achtelfinale geht's gegen England. Lass uns doch zum Abschluss nochmal aufs Sportliche schauen. Wie groß sind denn jetzt die Chancen, dass die Reise der deutschen Fußballnationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft auch nach London noch weitergeht, ins Viertelfinale nach Rom?
Tja, London ist auf jeden Fall der größte Brocken für die deutsche Mannschaft, weil im Viertelfinale kämen dann Schweden oder Ukraine. Das klingt auf dem Papier erstmal machbarer. Wenn man sich so die Stimmen der deutschen Mannschaft angehört hat, dann sind die gar nicht so unoptimistisch, weil die englische Mannschaft dem deutschen Spiel vielleicht ein bisschen mehr liegt als das ungarische Spiel. Der Bundestrainer hat gesagt, Joachim Löw, man werde eine andere deutsche Mannschaft sehen. Manuel Neuer hat gesagt, er freut sich schon auf ein tolles Spiel im Wembley-Stadion. Vielleicht passt dazu, als ich aus dem Stadion ging, kam ich an dem Mannschaftsbus der deutschen Mannschaft noch vorbei, relativ nah. Die sind gerade in dem Moment aus der Kabine gekommen und ich habe Joachim Löw gesehen. Der brauchte einen Moment der Ruhe für sich ganz alleine. Er ist um den Bus rumgegangen, hinter den Bus, hat 2-3 Minuten durchgeatmet, sein Handy aus der Tasche geholt und musste mal nur für sich sein und mal durchschnaufen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Die deutsche Mannschaft muss jetzt mal durchatmen, bevor es dann in 6 Tagen in London wieder weitergeht.
Und ich glaube, wir alle können nach dieser Vorrunde auch mal eine kleine Pause vertragen und einmal durchatmen. Wir werden natürlich auch an spielfreien Tagen mit dem Players Podcast für euch da sein. Und in der nächsten Folge gibt es ein kleines Podcast-Update von Jessica Sturmberg.